Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir sprechen gleich zu Beginn der Sendung mit einem Glaziologen über den Einfluss des Klimawandels auf den Gletscherabbruch in der Schweiz. Wir berichten aber auch von einem vorbildlichen Beispiel der Klimaanpassung, von Hochwasserschutzmaßnahmen im Landkreis Ahrweiler und schauen nach Brasilien. Ein halbes Jahr vor Beginn der Klimakonferenz wird ausgerechnet dort für dieses Ereignis der Regenwald gerodet. Nach dem gigantischen Gletscherabbruch im Schweizer Lötschental steigt nun das Wasser hinter dem riesigen Schuttberg weiter an. Die Lage ist bedrohlich, denn die Kante des meterhohen Eis- und Geröllberges ist fast erreicht. Das meldet der Schweizer Katastrophenstab. Die Behörden rechnen stündlich damit, dass sich das angestaute Wasser einen Weg Richtung Tal bahnt. So sieht es also zur Stunde im Lötschental aus. Doch neben der aktuellen Katastrophenlage stellen sich auch Fragen nach den klimatischen Ursachen für diesen Gletscherabsturz. Ich bin jetzt verbunden mit Dr. Rainer Prinz. Er ist Glaziologe am Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaft an der Universität Innsbruck. Guten Tag, Herr Prinz.
Guten Tag, Frau Fecke.
Herr Prinz, was beobachten Sie als Glaziologe, der ja im europäischen Alpenraum forscht? Wie hat sich die Zahl und das Ausmaß von Erdrutschen und auch kleineren Bergstürzen in den Alpen verändert in den letzten 15 Jahren?
Wir beobachten in den letzten Jahrzehnten eine deutliche Steigerung von Vermurungen und auch von Bergstürzen. Und das sehen wir ganz deutlich in unseren Zahlen. Ja.
Können Sie das ein bisschen schildern, genauer?
Die Vermurungen hängen sehr stark mit Niederschlagsereignissen, mit Starkniederschlagsereignissen zusammen und die Bergstürze doch sehr stark mit dem Auftauen des Permafrostes in den Alpen.
Und können Sie, vielleicht nicht unbedingt in Zahlen es benennen, aber bemerken Sie, dass diese Bergstürze sich mehren seit einiger Zeit?
Ja, die vermehren sich ganz deutlich. Wir sehen, dass wir in den letzten Jahren immer wieder größere Ereignisse in den Alpen aufgefunden oder vorgefunden haben. Ja.
Kleinere Erdrutsche nehmen wegen des Klimawandels zu. Ist die Erderwärmung auch ein Grund für einen so großen Bergsturz wie diesem jetzt gerade in Blatten?
Ja, die Klimaerwärmung bringt uns eine geänderte Voraussetzung für diese Bergstürze. Also wir brauchen zwei Faktoren für diese großen Bergstürze vor allem. Wir brauchen einerseits wirklich diese veränderten Randbedingungen, dass ein Hang erst einmal instabil werden kann. Und im Bereich des Permafrostes ist es ganz klar, dass der Klimawandel und vor allem der letzten Jahrzehnte, das sind nicht die letzten zwei, drei warmen Jahre gewesen, das sind die letzten Jahrzehnte, die uns den Permafrost so aufgedaut haben, dass wir erst instabile Hänge vorfinden. Und dann braucht es ein Triggerereignis, das kann ein Niederschlagsereignis sein, das kann Schmelzwasser sein, das kann auch ein Erdbeben sein, dass dann wirklich diese Bergstürze in Bewegung kommen.
Jetzt ist es der Permafrost, der einfach die Berge und die Felsen nicht mehr so zusammenhält. Man sagt ja manchmal, das Eis ist wie so ein Klebstoff für die Alpen und die Felsen dort. Und der Gletscher, der schmilzt ja auch noch. Ne? War das jetzt dieses Ereignis, das noch dazu kam?
Auch bei diesen ganzen Naturgefahren im Alpenraum im Zusammenhang mit dem Klimawandel sehen wir immer Kaskadeneffekte. Was hier in Platten passiert ist, das war einerseits sicher durch den Klimawandel auch mit verursacht, dieser Felssturz oder dieser Bergsturz, muss man sagen. Und diese Sturzmasse ist auf einen Gletscher heruntergefallen. Und das hat das Volumen des Gletschers immens vergrößert und auch die kinetische Energie dieses Einschlagens des Felsens hat das Eis erwärmt, das Eis verflüssigt. Das Eis hat sich um ein Vielfaches schneller bewegt und somit war das nur eine logische Folge, dass dann dieser Gletscher auch heruntergestürzt und abgebrochen ist. Und die nächste Kaskade ist eben dann einerseits diese Ablagerung und diese Verwüstung des Tales und der Siedlung, aber eben auch dann des Aufstauens des Abflusses. Und das setzt sich dann talwärts weiter fort mit weiteren Effekten. Ja.
Die Gletscher schmelzen immer schneller und auch der Permafrostboden taut auf, der ja auch, wie wir es schon gesagt haben, die Felsen zusammenhält. Was kommt da auf die Bewohner im Alpenraum zu, aus Sicht eines Glaziologen, aus Sicht eines Klimawissenschaftlers?
Ja, wir sehen ganz klar, dass die Gletscher im Alpenraum verschwinden werden, und zwar spätestens in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts. werden zumindest in den Ostalpen die Gletscher komplett verschwunden sein und je nach Klimapfad auch der Großteil des Eisvolumens in den Westalpen. Beim Permafrost sehen wir derzeit eine Erwärmung des Permafrostes um ungefähr 0,4 Grad pro Dekade. Dieser Erwärmungstrend ist steigend und auch weil der Permafrostboden in den Alpen nicht sehr kalt ist, also nicht sehr weit unter Null liegt, werden wir hier auch ein Ausschmelzen des Permafrostes bis weit hinauf, vielleicht bis fast zur Gänze beobachten können. Somit liegt auf der Hand, dass solche Prozesse, Sturzereignisse auch zunehmen werden. In den Westalpen ist natürlich die Exposition für solche Sturzereignisse, vor allem des Dauersiedlungsraums, wesentlich höher. In den Ostalpen sehen wir hier kaum wirklich Exposition des Dauersiedlungsraums für so etwas. Mhm. Also das heißt, man muss ein bisschen unterscheiden. Diese Ereignisse, Sturzereignisse werden stattfinden, ja, aber nicht immer ist auch Dauersiedlungsraum oder Infrastruktur betroffen.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Dr. Rainer Prinz war das, Glaziologe an der Universität Innsbruck.
Danke, wiederhören.
Wiederhören. Die letzten 10 Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Temperaturmessung. Und nach der 5-Jahres-Prognose der Weltmeteorologieorganisation vom Mittwoch wird sich der globale Hitzetrend auch weiter fortsetzen. Heute Morgen hat nun die Organisation World Weather Attribution ihre Berechnung vorgestellt. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben ermittelt, wie viele Tage mit extrem hohen Temperaturen auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Susanne Henn mit Details.
Allein in den letzten 12 Monaten, den heißesten, die je gemessen wurden, war rund die Hälfte der Menschen weltweit einen Monat mehr mit extremer Hitze ausgesetzt als in ihrer Region üblich. In 195 Ländern, darunter Deutschland, gibt es mittlerweile doppelt so viele Hitzetage als vor Beginn des Klimawandels, so die Autoren des Berichts. Mit zunehmender Tendenz, denn die Wahrscheinlichkeit extremer Hitzewellen steige, je länger wir fossile Energieträger nutzen. Keine Region der Erde bliebe davon verschont, aber in vielen Ländern würden die damit einhergehenden Gefahren immer noch unterschätzt. Vor allem alte und kranke Menschen, aber auch Kinder, Schwangere und Menschen, die draußen arbeiten, seien besonders betroffen. Die Bedrohung durch extreme Hitze würde sich noch deutlich weiter verschlimmern und deshalb müssten wir unsere Frühwarnsysteme und unsere Hitzeaktionspläne schnell anpassen, so ein Fazit des Berichts.
Susanne Henn. Und wir bleiben bei den Folgen des Klimawandels bzw. den Anpassungsmaßnahmen an Wetterextreme. Die verheerende Flut mit vielen Toten im Ahrtal ist noch sehr präsent und nicht weit davon liegt die ländliche Gemeinde Grafschaft, da wo Rheinland-Pfalz in Nordrhein-Westfalen übergeht und die Voreifel zur sogenannten Ahreifel ansteigt. Hier nahe dem Meckenheimer Autobahnkreuz versammelten sich nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021 die Helfer und Helferinnen aus ganz Deutschland, um ins zerstörte Ahrtal gebracht zu werden. Doch die Grafschaft hat selbst auch ein Starkregenproblem. 2010 und 2013 erlebte sie Hochwasser, 2016 schließlich ihr Jahrtausend-Hochwasser. Seit 16 Jahren betreibt die Gemeinde in ihren 11 Dörfern aber nun eine Starkregenvorsorge und ist damit Vorreiter im Landkreis Ahrweiler. Anke Petermann hat sich das mal für uns angeschaut.
Können wir uns das Ganze mal aus der Nähe angucken?
Ja, sicher. Super. Gehen wir mal.
Auf den ersten Blick wirkt die Uferlandschaft am Leimersdorfer Bach oberhalb von Nierendorf idyllisch. Auf den zweiten Blick sieht man die Betonbauwerke am Bach und erkennt, dass sich hier kein natürlicher Hügel erstreckt, sondern ein Dammbauwerk von 35 Metern Länge und 12 Metern Höhe. Das gesamte Areal ist ein grünes Rückhaltebecken und reicht 1,5 Kilometer tief in das Bachtal hinein. 2016 war der Damm gerade fertig. Da ging hier ein Starkregen nieder, der als Jahrtausendereignis eingestuft wird. Oberhalb des Damms brach unter dem Druck von meterhohem Wasser eine über 100 Jahre alte Brücke, erzählt Friedhelm Moog. Er deutet auf das begrünte Rückhaltebecken.
Und dadurch ist es wie so eine kleine Tsunamiwelle, wie man sie von den Meeren erkennt, hier über dieses gefüllte Becken gerollt und ist unten erst in Gimmingen ausgelaufen.
Gimmingen gehört zu Bad Neuenahr. Moog, ehemaliger Bauamtsleiter der Grafschaft, kommt aus dem seit 2010 4-mal überschwemmten Nierendorf und weiß jetzt, seinen 800-Einwohner-Ort, die Häuser seiner Eltern und seiner Schwester, schützt das 2016 fertiggestellte Rückhaltebecken im Katastrophenfall nur bedingt.
Und hier sind noch Leute mit dem Hubschrauber gerettet worden.
2016 kam das Wasser am Mittag, sodass, anders als 5 Jahre später im Ahrtal, Keiner der 11.000 Einwohner in den Dörfern der Grafschaft starb. Der frisch gebaute Damm in Nierendorf hielt Stand. Doch die Begrünung war noch nicht verwurzelt. Das Wasser riss Grasmatten und Erdreich mit ins Dorf.
Und das ist unser bestes Personal.
Heute weiden auf dem Damm Schafe. Meine besten Mitarbeiter, witzelt Holger Bucher, in der Grafschaft zuständig für Starkregenvorsorge. Die Schafshufe befestigen den Damm. Doch wenn nicht für eine Jahrtausendflut, wofür taugen dann der Damm und das Rückhaltebecken? Im vergangenen Mai haben die Bauwerke einen Starkregen von rund 60 Litern pro Quadratmeter abgefangen.
Dann standen hier auch 11 Meter Wasser im Becken drin. Das wäre sonst da reingelaufen, das ganze Wasser. Ne?
Bucher deutet Richtung Nierendorf und Ex-Bauamtsleiter Moog fasst zusammen.
Es hat nichts für Hab und Gut gebracht, aber doch für die Menschen, die sich in Sicherheit bringen konnten.
Überschwemmte Keller, Wasser im Erdgeschoss. Das Wohnen in den Seitentälern der Ahr hat seinen Preis, so Friedhelm Moog.
Ein Bach am Haus ist wie Urlaub. Mit Geld nicht zu bezahlen. Und irgendwann kommt dann innerhalb von einer Stunde die Flutwelle, die ihnen innerhalb von einer halben Stunde alles zerstört, was sie haben. Das ist ein psychologisches Trauma für die Anwohner.
Dabei hat man in der Grafschaft wegen des Starkregens von 2010 früher mit dem Hochwasserschutz angefangen als anderswo. Bis 2027, also innerhalb von 17 Jahren, wird die Gemeinde insgesamt 4 grüne Becken fertiggestellt haben, die mehr als 500.000 Kubikmeter Wasser zurückhalten sollen. Treibgutfänger im Leimersdorfer Bach sollen verhindern, dass bei Hochwasser Baumstämme Brücken versperren. Denn diese sogenannten Verklausungen produzierten die verheerenden Flutwellen, die 2016 die Grafschaft und 2021 das Ahrtal verwüsteten. Die Gemeinde und das Tal haben noch etwas gemeinsam. Den Bewohnern geht die Hochwasservorsorge zu langsam. Vor einigen Wochen hat der Kreis Ahrweiler ein Schutzkonzept mit 17 gigantischen Becken vorgestellt. Holger Bucher arbeitet in der Grafschaft und wohnt in Kesseling bei Ahrbrück.
Da sind 4 Rückhaltebecken geplant. Mal eines dann von Kesseling Richtung Hohe Acht.
Der höchste Berg der Eifel. Das Rückhaltebecken dort.
Das soll 7 Millionen Kubikmeter Wasser schon einstauen und soll also an der tiefsten Stelle eine Tiefe von 42 Metern haben.
Bucher schaut vom nur 12 Meter hohen Damm auf das grüne Becken von Nierendorf. Mini, verglichen mit denen, die oberhalb des Ahrtals in ferner Zukunft insgesamt 34 Millionen Kubikmeter stauen sollen. Im Ernstfall wären das also 34 Milliarden Liter Wasser. Um das Ausmaß deutlich zu machen, nennt der Kreis Ahrweiler nicht die Grafschaft als Vorbild, sondern das sächsische Weißeritztal südlich von Dresden mit dem grünen Becken von Niederpöbel. Doch selbst das staut im Ernstfall mit gut 1 Million Kubikmetern nur einen Bruchteil der Wassermengen, die nahe Holger Buchers Wohnort Kesseling zurückgehalten werden sollen. Allerdings erst nach jahrzehntelanger Planung, mutmaßt der Hochwasserschutzexperte.
Da hängt ja nicht nur der Schutz von einem Ort dahinter, da ist die ganze Infrastruktur ja auch betroffen. Ne? Da geht es ja nicht darum, jetzt einfach nur ein Hochwasserbecken, einen Damm zu bauen, sondern auch die Straßen, die daherlaufen. Wie werden die gelegt? Das ist ja noch gar nicht Thema. Wir müssen ja entweder durch den Damm durchkommen oder drumherum fahren.
Außerdem Privateigentümer überzeugen, Land zu verkaufen. Bis das soweit ist und die Milliardenfinanzierung für die 17 Becken steht, werden Brückenquerschnitte vergrößert, Erdwelle erhöht, Bachabschnitte renaturiert. Kleine Maßnahmen, die im Ernstfall die Gefahr aber nur eindämmen, nicht abwehren. Daher gehört es in den Augen vieler Kommunalpolitiker zur Starkregenvorsorge, weniger Boden neu zu versiegeln. In der begehrten Grafschaft war Gelsdorf bislang einer der Hotspots. Doch unlängst lehnte der Ortsbeirat ein großes neues Wohngebiet fast einstimmig ab und empfahl dem Gemeinderat Grafschaft, die Planung ad acta zu legen. Felicitas Schlitz von den Grünen.
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen sind wir nicht davon ausgegangen, dass das im Gemeinderat tatsächlich befolgt wird und waren dann sehr überrascht, als kurz danach im Gemeinderat beschlossen wurde, dass die Planungen nicht weiter verfolgt werden sollen.
Nicht verhindern konnte die grüne Minderheit, dass der örtliche Gewerbepark erweitert wird. Vermutlich dürften bald weitere Hektar guten Lössbodens versiegelt werden. Dass dafür dann ein weiteres Rückhaltebecken gebaut werden müsste, beschwichtigt die Gegner des Flächenfraßes nicht.
Anke Petermann berichtete für uns über Klimaanpassungsmaßnahmen. Die Klimakonferenzen stehen als Event schon länger in der Kritik. Zu viele Menschen werden von allen Teilen der Welt in Städte, aber auch Regionen gebracht, die für solche Mega-Events nicht unbedingt geeignet sind, weil sie entweder in der Wüste liegen oder, wie bei der nächsten Klimakonferenz, im Regenwald. In einem halben Jahr wird die COP30 in Brasilien sein, in Belém. Und für diese Klimakonferenz mussten unter anderem 100 Hektar Regenwald gerodet werden. Und das ist noch lange nicht das einzige Problem in Belém. Herberg berichtet.
Edinilson Farias lebt mitten im Amazonas, dem größten Süßwassergebiet der Welt. Und er hat trotzdem kein sauberes Wasser. Stattdessen blickt er, wenn er aus seiner kleinen Holzhütte tritt, auf einen stinkenden Müllteppich, der rund um die Stege und Pfahlbauten seines Viertels Vila das Barcas in einer schlammbraunen Brühe treibt. Farias ist Vorsitzender der Anwohnervereinigung des größten Pfahlbau-Elendsviertels Lateinamerikas, der Vila das Barcas in Belém. Es ist absurd. Im 21. Jahrhundert haben wir immer noch Probleme mit Wasser. Wir haben kein Trinkwasser und es gibt kein Abwassersystem. Alles fließt einfach in den Fluss. Und das in der Gastgeberstadt der Klimakonferenz, für die die Regierung Millionen von Dollar ausgibt. Aber nicht ein einziger Cent davon kommt unserer Gemeinde zugute, die direkt neben dem Zentrum liegt. Dass die Klimakonferenz am Klima-Hotspot Amazonas stattfindet, gilt vielen als symbolisch. Allerdings ist Belém auf ein derartiges Mega-Event gar nicht vorbereitet. Weder gibt es genug Hotelbetten, um die schätzungsweise 50.000 Besucher der COP zu beherbergen, was die Preise für die Unterkünfte in astronomische Höhen getrieben hat. Auch der kleine Flughafen ist für den Ansturm nicht gewappnet. Der Verkehr ist bereits ohne COP30 ein Chaos. Belém, einst als Stadt der Mangobäume bekannt, erlebt dazu einen dramatischen Verlust an Grünflächen. Nun würden für neue Umgehungsstraßen zusätzlich 100 Hektar Regenwald gefällt. Für Polemik sorgt außerdem, dass das Kongresszentrum im Parque da Cidade vom Bergbaukonzern Vale mitgebaut wird, einem der größten Umweltsünder Brasiliens. Edinilson zeigt auf eine Baustelle am Rande des Pfahlbautenviertels. Hier entstehe eine Abwasseranlage. Doch das Viertel selbst profitiere davon gar nicht. Vielmehr würden nun Abfälle aus dem wohlhabenden Stadtviertel nebenan und der Schutt anderer Bauprojekte in eine offene Grube gekippt. Dem widerspricht André Godinho, der Beauftragte der Stadt Belém für die COP30. Die rund 30 Bauprojekte, die für die Klimakonferenz angestoßen wurden, teils von der Stadt, teils vom Bundesland Pará oder der Nation, würden ein positives Erbe auch für die Bewohner Belems hinterlassen. Wir sind nicht Dubai, Paris oder London. Wir sind die Amazonasstadt Belém, die seit Jahren mit großen Schwierigkeiten kämpft. Das kehren wir auch gar nicht unter den Teppich. Aber wir arbeiten sehr wohl daran, diese Probleme anzugehen. Es wird in Straßen und das Abwassersystem auch in Außenbezirken von Belém investiert. Und es soll mehr Grünflächen geben. Tatsächlich wird derzeit überall gebaut in Belém. Die kolonialen Hallen des historischen Marktes Vero Peso werden renoviert, Straßen ausgebessert, Abwässerkanäle überbaut, Hafendocks in Flaniermeilen umgewandelt. So viel sei in der Stadt seit Jahrzehnten nicht geschehen, freut sich der Ingenieur Alessandro Araújo. Das wird der Stadt großen Nutzen bringen. Bessere Mobilität, bessere Hotels, bessere Straßen, schönere Gebäude. Und das wird den Tourismus ankurbeln. Tourismus ist Geld, das wird unserer Stadt gut tun. Edinilson Farias und die Anwohner der Pfahlbautensiedlung Vila das Barcas allerdings fühlen sich von diesem Fortschritt ausgeschlossen. Mit Absicht, wie sie vermuten. Das Viertel sei der Stadtregierung schon lange ein Dorn im Auge. Schließlich liege es nicht nur nahe am Zentrum, sondern auch direkt am Fluss und damit auf sehr begehrtem und sehr teurem Baugrund. Wir dachten, dass mit der COP endlich Verbesserungen für das Viertel kommen. Stattdessen brachte uns die Baustelle Staub. Mehrere Schlaglöcher in den Straßen, Risse in mehreren Häusern und sie nahm uns den einzigen Fußballplatz. Wer profitiert, das sind die wohlhabenden Viertel. Wir allerdings bekommen den Schlamm und den Dreck.
Ein halbes Jahr vor Beginn der Klimakonferenz in Brasilien berichtete Anne Herberg von dort.
Deutschlandfunk. Selber macht Tipp.
Die Natur explodiert und das trotz Trockenheit. Und ein Blick auf den Boden lohnt sich, so er nicht versiegelt ist. Denn manches Kraut und Gras, das dort am Wegesrand wächst, könnte erste Hilfe leisten unterwegs oder später in der Küche zu Mittelchen für die Hausapotheke verarbeitet werden. Sabine Krüger hat sich für diesen Selbermacht-Tipp einem Kräuterspaziergang angeschlossen.
Der Treffpunkt für den Wildkräuterspaziergang mit Kräuterpädagogin Anja Lützler ist die Linde im Innenhof des Gut Leidenhausen in Köln.
Und die Linde ist ein ganz berühmter Heilbaum. Ich sehe schon Nicken, ne? Lindenblütentee hilft bei Erkältungen und Fieber. Aber Lindenblütentee hilft auch bei Hautirritationen. Ich war bei den sonnigen Tagen zu lange in der Sonne und habe mir dann danach einen Aufguss Lindenblütentee gemacht und damit ein Wattepad ein bisschen meine Haut beruhigt, weil es die Irritationen lindern kann.
Das sei aber noch nicht alles. Linden machten müde Augen munter.
Können wir uns alle mal da vorne ein kleines Lindenblatt nehmen und abrupfen? Zwischen den Fingern so ein bisschen weich machen, nochmal draufbeißen, einmal unter die Augen. Das gibt so einen kleinen frischen Kick, ne? Wenn man unterwegs ist und irgendwie merkt, so, wow, auf dem Parkplatz steht eine Linde, muss gleich weiter Auto fahren. Genau, kann man kurz ein bisschen wach werden.
Auf dem Weg zur Wiese klärt uns Anja Lützler über die Sammelregeln auf. Nicht in Naturschutzgebieten sammeln, da ist es verboten. Aus gesundheitlichen Gründen nicht an Hunderunden und abgasbelasteten Straßen. Nur einen kleinen Handstrauß mitnehmen, natürlich ohne Wurzeln. Und nur das, was man zweifelsfrei als nicht giftig und genießbar bestimmen kann. Auf der Wiese dann die Einführung in die Wildkräuter. Anja Lützler beugt sich runter zu länglichen Blättern, die aus einer Rosette senkrecht in die Höhe wachsen. Markant die geraden, parallelen Blattadern.
Spitzwegerich ist für jede Natur- und Hausapotheke die Nummer 1 Pflanze am Weg- und Waldrand. Denn wenn ich das Blatt, wie mit den Lindenblättern auch, einknicke, dann kann ich das super auf Insektenstiche oder Brennnesselpusteln machen. Hier ist Aukubin drin, das ist ein entzündungshemmender Wirkstoff, der den Juckreiz lindert. Und wenn ich mich verletze, kann ich auch spitzwegerich als Wiesenpflaster auf die Haut legen und habe sofort ein blutstillendes Mittel.
Bekannter dürfte sein, dass der Spitzwegerich schleimlösend wirkt, seine Blätter also für Hustentee geeignet sind. Vom Löwenzahn kann man die ganze Pflanze in der Küche verarbeiten. Heilkräfte finden sich in den gelben Blütenblättern.
Immer wenn eine Pflanze gelb, orange oder rötlich ist, sind da viele Flavonoide drin. Darin sind Stoffe, die gut für unser Immunsystem sind, für die Abwehrkräfte, aber auch für den Sonnenschutz.
Mit dem Boost fürs Immunsystem ist der Löwenzahn ein heißer Kandidat für unser Oxymel, den Sauerhonig, den wir später zusammenmischen. Täglich eingenommen soll er unsere Gesundheit schützen.
Jeder von euch kann sich heute seinen eigenen Sauerhonig herstellen, also ein Gemisch aus Apfelessig und Honig. Das ist eh schon ziemlich gesund und auch entzündungshemmend, immunsystemstärkend durch Apfelessig und Honig an sich. Aber wir hauen da noch ein paar Kräuter rein und dafür könnt ihr gleich ungefähr eine Handvoll Kräuter sammeln.
Mit Heilwirkung natürlich. Welches Kraut welchen Effekt hat, erklärt uns die Kräuterpädagogin.
Frauenmantel ist eine Heilpflanze für eigentlich alle Beschwerden der Frau, ne, wirkt hormonregulierend in alle Richtungen. Gundermann hat vor allem eine Wirkung gegen Schleim, ne, althochdeutsch ist Gund, Eiter und alles, was mit Eiter und Schleim zu tun hat, da ist Gundermann gut für. Die Brennnessel ist unser absolutes Superfood. Es hat ein Vielfaches mehr an Vitamin C und Nährstoffen als ein Kopfsalat. Da würde ich sagen, es sollte in keinem Oxymel fehlen, weil es uns ganz viel Power gibt.
Und wie man Brennnesseln pflückt, ohne sich pieksen zu lassen, dafür hat Anja Lützler diese Tipps.
Da beherzt zupassen oder mit einer Plastiktüte oder einem Stück Stoff einmal eine Spitze abzwacken.
Das machen wir. Und mit unseren gesammelten Kräutersträußen geht's in die Küche. Workshop-Teilnehmerin Janine Maubach hat ein kleines Schraubglas für das Oxymel vor sich und ihre gesammelten Kräuter.
Ich habe jetzt hier den Gundermann, Schauenmantel, Brennnessel, Spitzwegerich und Taubnessel. Die Blätter und die Blüten trennen wir jetzt von den Stielen und die schmeißen wir dann alle gestückelt rein. Dann kommt der Essig drüber und dann der Honig.
In der Mischung, die ich euch vorschlage, nehmen wir 3 Teile Apfelessig und 1 Teil Honig. Wenn man es aber lieber süßer mag, kann man das auch umdrehen und 3 Teile Honig, 1 Teil Apfelessig nehmen.
Alles gut schütteln, damit sich die Flüssigkeiten und Kräuter vermischen. Dann 2 bis 3 Wochen bei Zimmertemperatur ziehen lassen, die Kräuter durch ein Mulltuch abseihen.
Und mir danach jeden Morgen einen leckeren Löffel pur oder ein Wasser verdünnt vom Oxymel gönnen.
Wie man Wildkräuter gesund verarbeitet, das schilderte Sabine Krüger im Selbermacht-Tipp. Hier im Deutschlandfunk erwartet sie jetzt gleich meine Kollegin Sandra Schulz nach den Nachrichten mit den Informationen am Mittag. Dort geht es unter anderem um das juristische Ringen in den USA, nämlich um Trumps Zollpolitik. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke und wünscht noch einen schönen Tag.